Bam! Diesmal haben wir eine ganz aktuelle Geschichte für euch, voll am Zahn der Zeit. Die hat es Anfang Juni sogar bis in den Spiegel, in den Guardian, die BBC, den Tagesspiegel und andere große Nachrichtenkanäle geschafft. Wildpferde zurück in Kasachstan. 200 Jahre, nachdem sie ausgerottet wurden. Pferde, denkt ihr euch jetzt? Davon gibt's doch eine ganze Menge. Das stimmt, aber die, über die wir heute sprechen, sind was Besonderes. Wir klären heute, was diese Pferde so außergewöhnlich macht, welche wichtigen Rollen Zoos und auch die Zoologische Gesellschaft Frankfurt bei der Rückkehr dieser Pferde gespielt hat und weshalb die Aktion europaweit Schlagzeilen gemacht hat. Mein Name ist Marco Dinter und ihr seid bei Hinter dem Zoo geht's weiter. Alle Hörerinnen und Hörer, die noch nichts von der Rückkehr der Wildpferde gesehen oder gelesen haben, die hole ich nochmal schnell mit ins Boot, damit wir alle wissen, worum es heute geht. Wir sprechen heute über Przewalski-Pferde. Komplizierter Name. Benannt sind sie nach dem russischen Expeditionsreisenden Nikolai Michailowitsch Przewalski. Mein ukrainischer Kollege Andrew hat versucht, mir die korrekte Aussprache beizubringen. Also, ich versuch's nochmal. Przewalski-Pferde. Oder so ähnlich. Deswegen spreche ich, oder generell wir im Zoo und auch bei der ZGF, ganz oft von P-Pferden, so im Alltag, um das einfach ein bisschen abzukürzen und um uns nicht die Zunge zu brechen. Und in der Folge werdet ihr merken, das rutscht mir durchaus auch im Interview ab und zu mal raus. Aber ihr wisst ja jetzt, was gemeint ist. Michailowitsch Przewalski hat die Pferde im 19. Jahrhundert wissenschaftlich beschrieben. Die lebten in eurasischen Gebieten in Steppen, bis sie durch die Jagd dort ausgerottet wurden, eben auch in Kasachstan. In Zoos konnten einige Pferde überleben. Dort wurde mit viel Engagement eine gesunde Population aufgebaut, darüber sprechen wir aber später nochmal im Detail. Genetisch betrachtet sind Przewalski-Pferde vermutlich die letzte auf unserem Planeten existierende Form der echten Wildpferde. Also Tiere, die nicht durch Zucht an menschliche Bedürfnisse angepasst wurden. Auch wenn es da immer noch alle paar Jahre neue Erkenntnisse zu gibt. Anfang Juni wurden 7 Tiere erstmals wieder nach Kasachstan geflogen, um dort zukünftig wieder in der Steppe zu leben und eine neue Population zu begründen. 3 aus dem Zoo in Prag und 4 Tiere aus dem Tierpark Berlin. Ein historischer Schritt für den Naturschutz in Kasachstan und für die P-Pferde. Jetzt möchte ich euch aber mitnehmen in ein Frachtflugzeug des tschechischen Militärs. Die haben dabei geholfen, die Pferde nach Kasachstan zu fliegen. Keine gewöhnliche Fracht und ganz bestimmt kein gewöhnlicher Transport. Ganz genau erklären kann uns das Daniel Rosengren, der war als ZGF-Fotograf im Flugzeug von Prag nach Arkalik in der kasachischen Steppe. Und er hat einen Teil der Pferde auf der langen Reise begleitet. Der ein oder andere von euch kennt ihn vielleicht sogar noch aus einer ganz frühen Folge, Folge 14. Damals sprachen wir über Fotografie. Herzlich willkommen, Daniel. Schön, dich mal wieder im Podcast zu haben.
Thank you very much. It's good to be here.
Vielen Dank für die Einladung. Schön, hier zu sein.
Du hast vor kurzem 3 Przewalski-Pferde in einem Militärflugzeug von Prag nach Kasachstan begleitet. Was war denn eigentlich der Grund dafür?
So these horses originate from the steppes in Kasachstan and they've gone extinct there.
Diese Pferde stammen ursprünglich aus den Steppen in Kasachstan, wurden dort aber ausgerottet. Und der Prager Zoo hat eine zentrale Rolle dabei gespielt, einige von ihnen zu züchten und damit auch ihre DNA am Leben zu erhalten, obwohl sie in der Natur vollständig ausgestorben waren. Dort haben sie allerdings früher wichtige Funktionen in ihrem Ökosystem erfüllt, die sie jetzt wieder einnehmen sollen.
Wir werden später noch genau darauf eingehen, welche Funktionen das sind und warum es so wichtig ist, dass diese Pferde zurückgebracht werden. Erstmal möchte ich aber wissen, wie war der Flug? Wie muss ich mir das vorstellen, zusammen mit 3 Przewalski-Pferden in einem Militärflugzeug nach Kasachstan zu fliegen?
For me, the big day started at 5:30 with a quick breakfast and then out The veterinarians had already started preparing.
Also für mich startete der Tag um 5.30 Uhr mit einem schnellen Frühstück und dann ging es auch schon los. Die Tierärzte hatten bereits damit begonnen, die Pferde auf die Reise vorzubereiten, ihnen Medikamente zu geben und zu versuchen, sie davon zu überzeugen, in die Boxen zu gehen. Da mussten einige Leute ein bisschen schieben, denn die Pferde sind sehr stark. Und als sie dann in den Transportkisten waren, wurden diese auf Lastwagen gehoben. Wir fuhren zu einem Militärflughafen etwa 1,5 Stunden außerhalb von Prag. Damit wir möglichst ohne Komplikationen durchkommen, hatten wir sogar Polizeibegleitung, also mit Blaulicht und allem. Irgendwann sind wir sogar auf der Gegenfahrbahn einer Autobahn gefahren, um einen kleinen Stau zu umgehen. Das war für mich auch das erste Mal in einem Polizeikonvoi. Am Flughafen hat das Militär dann unser Gepäck und die Pässe kontrolliert. Und dann warteten dort auch schon die Medien. Hauptsächlich Medien aus Tschechien, die über unsere Abreise berichten wollten. Es gab noch eine kleine Pressekonferenz und dann konnten wir die Pferde verladen und abheben.
Und wie war der Flug selbst? Ich stelle mir das ziemlich luxuriös vor. Business Class quasi. Hattet ihr bequeme Sitze für die Reise, eine erstklassige Verpflegung?
If you see military planes in the movies, it's really basically no seats inside.
Denn das Flugzeug war ähnlich, wie man es in Filmen sieht. Es gibt eigentlich keine wirklichen Sitze, nur diese ungepolsterten Klappsitze an der Wand. Und natürlich war das Flugzeug voller Pferdeboxen, sonst war nicht viel Platz. Auf der einen Seite des Flugzeugs haben sie unser ganzes Gepäck reingepackt und auf der anderen Seite saßen wir. Das war nicht sehr bequem, muss ich sagen. Den Pferden zuliebe lief die Lüftung auf Hochtouren. An den Löchern der Klimaanlage hat sich Frost gebildet, der hin und wieder abgebrochen ist. Dadurch hat es den ganzen Flug ausgesehen, als würde es im Flugzeug ein wenig schneien. Ich habe fast den ganzen Flug über gestanden. Das war bequemer, als auf diesen Klappsitzen zu sitzen. Und stehen konnte ich aus dem Fenster auf diese wunderbare Landschaft schauen. Weil wir nur so eine geringe Reisehöhe hatten, konnte man viel mehr Details am Boden sehen. Mir ist dann aufgefallen, dass zwei große Säcke im Frachtraum lagen, die sehr weich aussahen. Und das waren sie auch. Es war Heu für die Pferde. Ich habe es tatsächlich geschafft, sie zu einem Bett zu arrangieren. Das war wahrscheinlich das bequemste Bett, in dem ich je in einem Flugzeug geschlafen habe. Ich habe zwar nur etwa 2 Stunden geschlafen, aber diese 2 Stunden waren sehr schön. Insgesamt habe ich also von 5.30 Uhr morgens an einem Tag bis zum späten Abend am nächsten Tag vielleicht nur 2 Stunden Schlaf bekommen. Wir waren ungefähr 18 Stunden in diesem Flugzeug mit 2 Zwischenlandungen. Das KASA-C-295 Militärflugzeug, mit dem wir geflogen sind, ist eine Propellermaschine. Sie ist nur halb so schnell wie ein normales Passagierflugzeug und hat weniger als die Hälfte der Reiseflughöhe. Wir brauchten also 2 Tankstops, einen in Istanbul und einen in Baku in Aserbaidschan, bevor wir auf dem Flughafen in Arkalyk in Kasachstan landeten. Der Flughafen in Arkalyk war seit den Zeiten der Sowjetunion nicht mehr geöffnet. Das große Terminalgebäude war nur noch ein Betonskelett. Es wuchsen Büsche und Bäume darin und natürlich gab es dort keinen Einreiseschalter. Also stellten sie ein Zelt auf, um die Pässe zu kontrollieren und so weiter. Und sie hatten auch eine Veterinärkontrollstation. Eine riesige Menge von Leuten war gekommen. Medien, Militär, Polizei, Politiker. Jeder, der in irgendeiner Form Interesse an den Pferden hatte. Es waren gefühlt Hunderte von Leuten dort und es gab einen großen Empfang mit Essen und Gesprächen und Musik und Jurten, diese ganz speziell kasachischen Zelte für die Steppe.
Aber das war ja nicht das endgültige Ziel für die Pferde. Die Reise ging ja dann noch weiter, richtig?
Quickly, because the horses are still in the boxes, impatiently wanting to get.
Ja, nachdem wir gelandet waren, musste alles schnell gehen, weil die Pferde noch in den Boxen waren und ungeduldig wurden. Wir sind in die Autos gesprungen, haben die Transportkisten auf LKWs geladen und dann ging es los. Bis zur Steppe hat die Fahrt schon 5-6 Stunden gedauert. Und dort mussten wir noch zur Rangerstation nach Alibi. Der erste Teil war dabei noch einfach, Asphaltstraßen, Polizeibegleitung und so weiter. Aber dann kamen asphaltierte Straßen, die durch Überschwemmung, die es in ein paar Wochen zuvor gegeben hatte, völlig zerstört worden waren. Und anschließend fuhren wir nur noch über Staub. Das war wahrscheinlich die staubigste Straße, die ich je gesehen habe. Wenn man hinter einem anderen Auto fuhr, so wie wir, sah man nicht wirklich etwas. Man konnte keine 2 Meter sehen. Der Staub reichte bis zu 50, 60 Meter weit. Wenn der Wind mal von der Seite kam, blies er den Staub weg, dann hatte man eine Chance, die anderen Autos zu sehen. Das war ein ziemlich spektakulärer Anblick von diesem Konvoi aus.
Okay, jetzt haben wir also ein Militärflugzeug, wir haben Lastwagen und staubige Straßen und schließlich erreichen diese Pferde ihr endgültiges Ziel, die Auswilderungsstation in Alibi, mitten in der kasachischen Steppe. Wie sieht's da eigentlich genau aus?
Like the steppe itself is basically flat. There's no trees, no bushes, no nothing. But it's not
also die Steppe selbst ist im Grunde genommen flach. Da gibt es keine Bäume, keine Büsche, nichts. Aber es gibt sanfte, nicht sehr steile, nicht sehr hohe Hügel. Und der Standort ist wirklich sorgfältig ausgewählt. Ich habe gehört, dass sie lange herumgefahren sind, um diesen Ort zu finden. Dort gibt es zum Beispiel einen Altarm eines Flusses, der ist wichtig für die Wasserversorgung der Pferde. Die Station selbst ist im Grunde ein Haus mit einer Küche und drei Zimmern, die sowohl zum Schlafen genutzt werden, als auch als Büro für die Leute, die dort arbeiten. Und es gibt sogar eine Sauna, das gehörte früher zur Körperpflege. Sie können also in die Sauna gehen und sich reinigen und danach ein Eimerbad nehmen. Und dann gibt es noch ein anderes Gebäude, das mehr wie eine große Lagerhalle ist, in der man seine ganzen Werkzeuge und Schweißgeräte aufbewahren kann und so weiter. Das ist so ziemlich alles, was es an Gebäuden gibt. Und draußen natürlich ein paar ziemlich große Gehege für die Pferde.
Vielleicht schauen wir mal gemeinsam hinter die Kulissen. Kannst du mir einen Einblick geben, wie man sich auf so eine Reise vorbereitet? Das ist ja schon logistisch eine Herausforderung und man muss wahnsinnig flexibel sein. Aber wenn es drauf ankommt, im Grunde voll da. Wie gehst du das persönlich an?
I try to, before, like several weeks before, try to get as much information about exactly what will happen.
Ich versuche schon einige Wochen vorher, so viele Informationen wie möglich darüber zu bekommen, was genau passieren wird und wie. Dann kann ich bereits anfangen, Fotos zu planen. Dann kommt die eigentliche Vorbereitung. Die Kameras reinigen, sicher gehen, dass alle Objektive sauber sind, alle Batterien aufladen. Nicht nur für die Kamera, sondern auch für die Drohnen und die Taschenlampen. Dann natürlich die normalen Sachen, Dokumente ausdrucken, Kleidung einpacken. Man weiß nicht, ob es regnen wird oder ob es sonnig ist oder ob es heiß oder kalt ist. Also braucht es eine ganze Menge Sachen. Es ist gut, sich auch mental vorzubereiten. Ich habe früher Leichtathletik gemacht, habe an Wettkämpfen teilgenommen und das ist manchmal sehr ähnlich. Man muss sich schon sehr konzentrieren, bevor man einen Wettkampf bestreitet. Und dann muss man bereit sein, wenn es soweit ist, denn dann wird alles sehr schnell gehen. Du musst vorher so gut wie möglich wissen, was passiert, denn wenn du von etwas überrascht wirst, könntest du es verpassen.
Eine Aufnahme, die man auf keinen Fall verpassen durfte, das ist der Moment, wenn die Pferde die Transportboxen verlassen und quasi das erste Mal Huf auf den kasachischen Grund setzen. Das war wahrscheinlich der wichtigste Moment der ganzen Reise. Wie hast du den erlebt?
Ja, yeah, this was a quite a nice moment. We lined up the three.
Ja, das war ein sehr schöner Moment. Wir haben die drei Boxen aus unserem Flugzeug aufgereiht. Alle Fotografen haben sich bereit gemacht. Viele Leute hinter uns haben gewartet. Alle haben irgendwie den Atem angehalten. Die erste Box wurde geöffnet und das Pferd kam nicht raus. Es blieb noch einen Moment stehen und dann ganz langsam kam es aus der Kiste. Aber ich mache ihm keinen Vorwurf, es sah ziemlich steif aus. Würde mir vermutlich auch so gehen, wenn ich 24 Stunden in einer Kiste gestanden hätte. Aber nach ein paar Schritten wurde es schon besser und es begann, die Gegend zu erkunden. Da haben wir die nächste Kiste geöffnet. Auch dieses Pferd blieb eine Zeit lang in der Kiste stehen, aber dann kam es rausgesaust. Es sah gleich ziemlich stark und gesund aus. Beim dritten war das auch so. Ich hätte gedacht, dass sie direkt zum Wasser rennen, aber sie haben erstmal das Gehege erkundet. Zunächst einzeln, aber später haben sich zumindest zwei von ihnen zusammengeschlossen. Und am nächsten Morgen sind sie alle drei zusammengelaufen.
So, die ZGF hat also Pschewalski-Pferde zurück nach Kasachstan gebracht, nach über 200 Jahren Abwesenheit. Jetzt sind die ZGF-Kolleginnen und Kollegen einiges, aber garantiert keine Magier, die einfach Pferde aus einem Zylinder ziehen können. Die sieben Tiere, die dort jetzt gelandet sind, die kamen ja von irgendwoher. Und da möchte ich jetzt nochmal genauer hinschauen. Da gehört nämlich einiges dazu an Vorbereitung über Jahre und Jahrzehnte. Und wir machen jetzt quasi so eine kleine Episode, was bisher geschah. Dazu springen wir jetzt in den Tierpark Berlin. Mir aus der Hauptstadt zugeschaltet ist Dr. Annette Klein. Und ich freue mich, dass sie heute da ist. Hallo Annette.
Hi Marco.
Du bist Tierärztin
Du hast, wie ich weiß, im wunderschönen Hannover studiert und hast über Parasiten bei madagassischen Mausmakis promoviert. Jetzt bist du im Tierpark Berlin. Was hat denn der Tierpark generell mit den Schweizgefährden zu tun?
Ja, tatsächlich, im Tierpark Berlin werden seit 1958 schon Schweizgefährde gehalten. Und seit 1963 sind wir auch im Erhaltungszuchtprogramm mit beteiligt. Und seither wächst und gedeiht unsere Schweizgefährde-Population. Und wir hatten das Glück, schon bei mehreren Wiederansiedlungen mitbeteiligt zu sein. Also, dass wir tatsächlich Tiere, die bei uns geboren wurden, wieder ansiedeln lassen konnten. Und zwar in China und in der Mongolei.
Jetzt hast du das Wort Erhaltungszuchtprogramm gesagt. Die, die seit der ersten Folge mit dabei sind, die kennen das bestimmt schon, aber wir müssen es trotzdem noch mal kurz erklären. Kannst du uns mal kurz umreißen, was das eigentlich ist? Was bedeutet das?
Na, bei den Erhaltungszuchtprogrammen geht es im Prinzip darum, dass wir in den Zoos versuchen, eine gesunde, stabile Population von den Tierarten zu halten, damit man da, wo man Möglichkeiten hat, Tiere wieder in den natürlichen Lebensraum zurückzubringen, quasi eine Reservepopulation hat, von der man Tiere dann zurückbringen kann. Das heißt, es ist kein wildes, es vermehrt sich alles fröhlich vor sich hin, sondern das ist eben das Prinzip dahinter, dass gezielt gezüchtet wird, dass man schaut, welche genetischen Linien hat man, wer darf mit wem, wer passt zu wem, dass man da kein wildes Kuddelmuddel hat oder der Stammbaum irgendwann zum Kreis wird, sondern dass man wirklich eine stabile Population kriegt.
Und das wird wahrscheinlich dann von irgendwem koordiniert. Wer macht das für die P-Pferde?
Genau, das machen die Kollegen in Prag. Da ist die Barbora Dubiasova. Ich hoffe, den Namen habe ich richtig ausgesprochen. Genau, die ist die Ansprechpartnerin, die die Zucht von den Schweizgefährden koordiniert.
Wenn die das koordinieren, das EEP, das ist ja, wenn wir es auch ganz klug abkürzen wollen, das Erhaltungszuchtprogramm. Wie seid ihr dann in diese Wiederauswilderungsaktion quasi mit reingerutscht?
Na, die Prager haben da schon echt viel Erfahrung. Die machen das schon auch seit vielen Jahren erfolgreich in der Mongolei mit der Wiederansiedlung. Und jetzt kam eben das neue Projekt in Kasachstan dazu, wo man einen weiteren Lebensraum hat, der eben bestens geeignet ist, wo die Tiere früher auch vorkamen. Allerdings ist natürlich so, dass viel dahinter steckt. Also es ist nicht nur ein, wir haben vier Pferde, die verpackt und weggeflogen werden, sondern man muss die Tiere vorbereiten, man muss die voruntersuchen und eben auch die Kapazitäten haben, die Tiere dann alle entsprechend zu karantänisieren, zu untersuchen und rüber zu fliegen. Und da war jetzt für das neue Projekt in Kasachstan, haben die Prager eben nach Unterstützung gesucht, weil sie gesagt haben, zwei Gruppen gleichzeitig vorzubereiten, das können die alleine nicht stemmen und brauchen deswegen noch einen Projektpartner, der da eben mitzieht. Und in dem Zuge kamen wir als Tierpark Berlin mit ins Spiel.
Und wie muss ich mir das dann logistisch vorstellen? Das heißt, die Pferde, die ihr jetzt rüber, ich wollte schon geschifft sagen, also quasi geflogen habt, das sind nicht Pferde, die bei euch im Tierpark geboren und aufgewachsen sind?
Nein, nicht alle. Also ein Tier, die Tessa, die ist tatsächlich bei uns geboren und läuft jetzt durch die kasachische Steppe. Aber ansonsten, nein, es gibt da aus dem EEP heraus eben eine Auswahl an Tieren, die als geeignet empfunden werden. Also es kommt da auf viele Dinge drauf an. Zum einen müssen die das richtige Alter haben. Also es war 2 bis 5 Jahre, war so der Rahmen. Dann wurden die Tiere voruntersucht, dass man halt bestimmte Erkrankungen auch schon ausschließen kann. Dann wurde auf die Hufgesundheit geguckt. Genau, und dann wurden die Tiere zu uns gebracht. Und tatsächlich bei 2 von den Transporten war ich auch selber mit dabei. Also da bin ich nach Schweinheim und Gießen gefahren, um da mitzuhelfen. Da waren gleichzeitig auch die Prager Kollegen vor Ort. Und die Besonderheit bei dem Flugtransport von den Pferden ist, dass die in diesen Kisten transportiert werden. Und das ist eben für ein Fluchttier eine ziemliche Herausforderung. Und auch für uns war das neu, dieses Prinzip, wie verpacke ich die Pferde in die Kiste, worauf muss ich achten? Und da war ich ganz dankbar, dass der Roman, der Tierarzt aus Prag in Schweinheim und Gießen mit vor Ort war, weil die eben auch Tiere von den Projekten dort nach Prag geholt haben für die Vorbereitung. Und dann haben wir das eben zusammen einmal machen können. Und gleichzeitig konnten wir schon sehen, wie reagieren die Pferde in den Kisten, weil es manchmal einfach Individuen gibt, die können die besten genetischen Voraussetzungen haben, wenn die diese Kiste nicht akzeptieren oder nicht stabil genug stehen für einen Transport, dann kriegen wir die nicht gesund nach Kasachstan.
Jetzt hast du gerade in einem Nebensatz schon angesprochen, genetische Voraussetzungen. Das heißt, die Tiere selbst wurden ausgewählt aufgrund derer Genetik. Das Alter hast du angesprochen, aber auch, wie sie in der Kiste stehen. Und das sind so die Voraussetzungen, wie man schaut, okay, das ist das perfekte Pferd für Kasachstan oder wie muss ich mir das vorstellen?
Genau, also das sind halt alles verschiedene, also die individuellen Faktoren, wie ist das Tier vom Verhalten her? Wir hatten tatsächlich ein Tier, das zu uns gekommen ist, das sollte eigentlich auch für die Auswilderung vorbereitet werden. Da ist uns allerdings aufgefallen, dass die, man nennt das weich gefesselt, dass sie so durchtrittig war. Das heißt, von den Gliedmaßen her, also die Gelenke waren einfach so sehr, sehr durchtrittig. Und da kann man davon ausgehen, dass das nicht sehr robust ist. Das heißt, hier in einer Haltung im Zoo, wo man im Zweifelsfall regelmäßig einen Hufschmied rankriegt, um da die Hufe nochmal zu korrigieren oder auch eine Fehlstellung zu korrigieren, ist das kein Problem, aber für die Auswilderung nicht geeignet. Und da haben wir tatsächlich dann nochmal gesagt, so puh, nee, auch wenn andere Faktoren bei dem Tier gut passten, haben wir gesagt, nee, da haben wir einfach Sorge, dass die von den Beinen und von den Füßen her nicht geeignet ist. Und dann wurde das Tier nochmal ausgetauscht.
Das heißt, ihr habt eine Liste mit Pferden, die ihr nehmen könnt, oder?
Wir hatten eine Liste an 6 Kandidaten, die zu uns gekommen sind, von denen dann 4 fliegen sollten. Und bei dem einen Tier haben wir dann eben Rücksprache gehabt, was wir vorab schon gesagt haben, die erscheint uns nicht geeignet. Und die wurde dann nochmal durch ein anderes Tier aus dem Zuchtprogramm ausgetauscht. Also wie gesagt, die Stute, die wir als ungeeignet empfunden haben, die ist jetzt in einer Schaugruppe, also quasi einer nicht züchtenden Gruppe, die einfach nur zur Schau für die Besucher gehalten wird, um das zu zeigen. Und dafür haben wir eben einen Nachrückkandidaten bekommen.
Lass uns kurz auf diese Schaugruppe nochmal eingehen oder generell auf eure Haltung in Berlin. Welche Tiere haltet ihr denn gerade oder wie viele?
Genau. Wir haben derzeit bei uns im Tierpark einen Hengst und 9 adulte Stuten und dann noch 2 junge Hengstfohlen, die jetzt kürzlich geputzt sind. Genau. Wobei wir da auch nicht alle, also wir haben da eben auch ein gezieltes Zuchtmanagement. Das heißt, der Hengst läuft nicht permanent in der Gruppe mit, sondern der wird gezielt halt in die Gruppe gesetzt und dann werden die Stuten rausgenommen aus der Gruppe und auf eine separate Anlage gestellt, die nicht eingedeckt werden sollen. Also da haben wir beispielsweise die potenziellen Kandidaten für eine Wiederansiedlung nächstes Jahr dürfen natürlich nicht eingedeckt sein. Also ein tragendes Pferd kann ich nicht nach Kasachstan fliegen. Das heißt, potenzielle Kandidaten dürfen nicht vorher mit dem Hengst zusammenstehen. Genauso haben wir 2 ältere Stuten, wo wir einfach gesagt haben, nein, die sollten halt auch nicht mehr aufnehmen. Weil so eine Menopause, wie wir es bei Menschen kennen, die haben wir bei den Pferden nicht. Das heißt, das machen wir dann eben über unser Management, dass wir den Hengst eben nicht mit allen Stuten laufen lassen. Hält der nicht so viel von, aber muss er durch.
Schafft er aber, da bin ich nicht sicher. Das heißt, ihr denkt jetzt schon über einen nächsten Transport nach in einem Jahr. Ohne da jetzt zu sehr ins Detail gehen zu können, machen wir dann einfach noch eine Podcast-Folge drüber. Das heißt, die Vorbereitungen laufen ja gefühlt 100 Jahre im Voraus, oder? Wie muss ich mir das vorstellen? Wie lange muss man das vorbereiten? Also ich kann mir nicht überlegen, morgen schicke ich Pferde nach Kasachstan.
Nee, das wäre ein bisschen sehr spontan. Also tatsächlich ging das schon viel früher los und die Prager Kollegen waren noch viel früher dran als wir. Wir sind ja erst ein bisschen später mit da eingestiegen. Also im Prinzip, wenn ich so eine Wiederansiedlung machen möchte und ich weiß, ich brauche dafür Tiere, die 2 bis 5 Jahre alt sind, dann muss ich ja erstmal Tiere in dem Alter haben. Das heißt, ich muss entsprechend auch Zuchtempfehlungen geben, weil ich natürlich auch nicht mehr in so einem Zuchtprogramm nicht unbegrenzt viele Tiere züchten lassen kann jedes Jahr, weil ansonsten platzen mir die Zoos ja irgendwann aus allen Nähten. Das heißt, wenn ich weiß, wir haben ein Projekt, für das wir Tiere brauchen, mit einer bestimmten Genetik in einem bestimmten Alter und auch ein bestimmtes Geschlechterverhältnis, und da spielt die Natur ja auch nicht immer so mit, wie man das gerne hätte, beziehungsweise man hat eine 50-50-Chance, was es wird, aber in einer Herde hat man mehr Stuten als einen Hengst drin. Deswegen, das macht es auch ein bisschen schwierig. Das heißt, man muss eigentlich relativ frühzeitig schon anfangen, dass die Zucht entsprechend angepasst wird, damit man die richtigen Kandidaten im richtigen Alter dann hat. Und dann steckt tatsächlich auch sehr viel an Organisation und Bürokratischem dahinter. Beispielsweise mussten wir die Gesundheitszeugnisse mit den kasachischen Behörden abstimmen, weil die natürlich Vorstellungen haben, was meistens auf der Nutztierhaltung basiert. Und dann müssen wir halt gucken, okay, wo finden wir einen Konsens? Welche Untersuchungen sind möglich? Weil ein Wildpferd muss ich in Narkose legen, um Proben nehmen zu können. Und mitunter waren in den Gesundheitszeugnissen Erkrankungen angeführt, die in Deutschland nicht vorkommen und irrelevant sind, wo es dann für unser Veterinäramt schwierig ist, da was zu bescheinigen. Also hat man dann immer wieder den Austausch auch mit unseren Veterinärämtern hier vor Ort gehabt, mit den kasachischen Behörden, dass man dann eben auf einen gemeinsamen Nenner kommt. Ein anderer großer Faktor war auch Medikamente. Und zwar muss ich ja, wenn ich die Tiere in das Land bringe, auch irgendwie eine Möglichkeit haben, falls ein Tier krank wird, falls sich ein Tier verletzt, dass ich das medizinisch versorgen kann. Jetzt war es aber leider so, dass in Kasachstan einige dieser Medikamente, die man dafür braucht, verbotene Substanzen waren. Und das war auch ein langer Weg mit vielen Meetings, mit vielen Beteiligten, auch gerade den Projektpartnern vor Ort, die sich dafür eingesetzt haben, dass wir tatsächlich erst wenige Wochen vor Abflug die finale Bestätigung bekommen haben, dass es eine Ausnahmegenehmigung gibt, dass wir die Medikamente mitbringen dürfen, um eben in einem Notfall die Tiere versorgen zu können. Und das sind viele von diesen Aspekten, die im Hintergrund schon viel früher laufen, als das erste Pferd tatsächlich bei uns eingetroffen ist.
Das klingt tatsächlich so. Und ich meine, wenn man allein schon die Zucht drauf ausrichten muss, ein 3 Jahre altes Pferd war ja dann, woher ist so ein Pferd ja nochmal schwanger, so ein Pferd, 330 Tage habe ich aus dem Studium noch im Kopf, um den Dreh. Also das ist ja jetzt auch nicht kurz nach der Zucht schon geboren. Jetzt haben wir das aber alles gemacht. Wir haben Tiere im richtigen Alter, wir haben Tiere, die genetisch passen. Muss ich die noch irgendwie auf die Wildnis vorbereiten oder schmeißen wir die erstmal einfach irgendwie aus?
Jein. Also wir haben natürlich geguckt, die sind vorher nochmal untersucht worden. Die haben für den Transport auch noch ein bisschen was an Medikamenten bekommen, damit die möglichst ruhig bis ankommen, weil ansonsten könnte man so eine lange Reise mit einem Fluchttier in einer Kiste überhaupt nicht machen. Das war immer so ein bisschen, man ist da im Zwiespalt, weil zum einen möchte ich natürlich das Tier so wild wie möglich haben, zum anderen brauche ich aber, um mit dem Tier arbeiten zu können und das auf den Transport vorzubereiten, doch irgendwo einen Umgang mit denen. Also wir haben die, vor dem Transport mussten die bei uns 30 Tage in Quarantäne, da mussten wir die einmal für umsetzen und am Transporttag selber musste jedes Tier für das Verladen und die finale Beprobung einmal in Vollnarkose gelegt werden, wofür man die einzeln separieren musste, was eigentlich komplett konträr zu dem Herdenverhalten eines Schweizgefährdes ist. Und das haben unsere Pfleger vorher mit denen trainiert, damit wir nicht am Tag selber da Wilde Wutz auf der Anlage spielen müssen, sondern dass sie das einfach kennen, dass man die versucht, möglichst einzeln in die Narkosebox reinzuholen, damit die sich gar nicht erst zu sehr hochkeksen. Weil je höher der Stresspegel ist, desto schwieriger ist das mit einer Narkose und desto höher ist auch das Risiko. Das heißt, es ist eine totale Gratwanderung. Ich möchte ein möglichst wildes Tier, aber ich muss es auch bestmöglich auf den Transport vorbereiten.
Ja. Und dann kommt der Tag des Transports und ich stelle mir vor, dass das auch für dich durchaus ja eine aufregende Geschichte ist. Das macht man ja jetzt auch nicht jeden Tag. Kannst du mich da mal so ein bisschen mit hinnehmen. Wann bist du morgens aufgestanden? Hast du überhaupt geschlafen die Nacht davor und läuft so ein Transporttag dann ab?
Also ich glaube schon, die Wochen davor habe ich ordentlich Überstunden geknüppelt, weil es dann doch immer noch hier was zu tun gab, da was zu tun gab, die Absprachen mit dem Flughafen, dann wollte irgendjemand eine neue Transportliste haben, dann musste wieder was umgepackt werden. Und dann kam der Transporttag. Wir waren für morgens um 5 Uhr verabredet, dass wir anfangen, die Tiere zu separieren. Das war der Montagmorgen. Am Sonntagabend kommt die Info, Flieger kaputt. Dann musste nochmal an dem, wir hatten ja, das waren tschechische Militärmaschinen, mit denen wir geflogen wurden. Und die sind sonntags hier in Berlin angekommen, um montags morgens oder mittags dann mit uns und den Pferden weiterzufliegen. Und dann hatte sich daraus gestellt, dass da irgendein Kleinteil repariert werden musste und dann war erstmal alles auf Hold. Also der erste Adrenalinfaktor, man dachte, okay, morgen geht's los. Und dann war man noch so 2 Tage in Warteschleife, bis dann mittwochs klar war, okay, es ist alles repariert, es ist alles wieder vor Ort, der Flughafen ist auch wieder parat, die Transporteure sind parat. Und dann ging es mittwochs morgens um 5 Uhr los, dass wir uns mit dem Pflegerteam getroffen haben. Wir haben ein unfassbar tolles Team hier im Tierpark Berlin. Die hatten schon beim Umsetzen der Pferde in die Quarantäne das Prozedere einmal mitgemacht. Das heißt, jeder wusste, wie funktioniert das. Die haben sehr toll zusammengearbeitet und da ging es halt los, die Tiere zu separieren. Die erste Kandidatin war auch die, die mir am meisten Bauchschmerzen bereitet hat. Unsere Stute, die Tessa. Die ist nämlich eigentlich, haben wir gesagt, wenn sie einmal vor Ort ist, ist die bestens geeignet für die Auswilderung, weil die ist ausgesprochen charakterstark. Ist nur ein Problem, wenn man ruhig in der Kiste stehen soll. Das hatten wir beim Umsetzen festgestellt. Da hatte sie nämlich ordentlich randaliert in der Kiste. Deswegen waren wir skeptisch. Und wir hatten noch 5 Pferde. Eine Stute mussten wir vorher rausnehmen, weil die von Testergebnissen uns nicht gefallen hat. Die hat ein bisschen sehr abgenommen in der Zeit. Deswegen hatten wir noch 5 Tiere am Transporttag, die potenziell fliegen konnten. Und die Tessa haben wir als allererstes verpackt. Und wir hatten halt gesagt, wenn sie am Tag selber ruhig steht in der Kiste, sich benimmt, die Füße stillhält, dann darf sie mitfliegen. Sollten wir aber feststellen, dass die nach dem Verpacken zu unruhig ist, dass sie da am Trampeln ist, dass die tritt oder steigt, dann hätten wir die wieder ausgepackt und den Nachrückerkandidaten dazu genommen.
Also das Tierwohl steht da dann entsprechend schon an erster Stelle quasi. Ja. Egal, wie viel Geld man da vorher reingeputtert hat.
Ja. Und im Zweifelsfall, wenn wir das Gefühl haben, dass ein Tier nicht in der Lage ist, diesen extrem anspruchsvollen Transport zu überstehen, im Zweifelsfall fliegt man nicht mit 4 Tieren, sondern mit 3. Also das Allerwichtigste ist, dass die Tiere gesund wieder aus den Kisten aussteigen. Und das war auch das, was mir die ganze Zeit schlaflose Nächte bereitet hat. Ein bisschen Bauchschmerzen, weil es sind Wildtiere, es sind Individuen und man weiß nie, was kommt. Ja.
Aber Tessa stand ruhig.
Tessa stand wie eine 1, die durfte mitfliegen. Ja. Genau, und dann ging Stück für Stück, haben wir alle 4 Stuten, die mitgeflogen sind, in die Kisten gepackt. Sie haben das alle gut gemacht, alle ruhig gestanden und dann ging es los Richtung Flughafen.
Und wie weit hast du die begleitet, die Pferde?
Ich habe sie tatsächlich den gesamten Weg bis in die kasachische Steppe begleiten dürfen. Das war aufregend. Es war ein langer Tag, es waren 2 Tage, glaube ich. Schlaf war nicht wirklich, dass man den bekommen hätte. Also klar, in der Maschine selber hat man dann mal versucht, die Augen kurz zuzumachen, aber ich hatte mal das Gefühl, sobald ich die Augen schließe, hört man irgendwo was trappeln. Ich weiß nicht, ob es nachher irgendwann nur noch in meinem Kopf war, aber dann guckt man natürlich direkt wieder, okay, wird jemand unruhig, muss man doch nochmal dran, muss man ein bisschen mit Futterwasser ablenken oder hat man tatsächlich was, wo man medizinisch nochmal eingreifen muss.
Ja. Und du warst dann auch dabei, als die Tiere quasi in die Steppe entlassen wurden, oder?
Genau, ja. Nach dem doch langen und mäßig bequemen Flug kam dann ja noch die Fahrt quer durch die Steppe dazu, die jetzt auch nicht wirklich entspannter war. Genau, und dann war man endlich vor Ort in diesem Eingewöhnungsgehege, waren die Kisten alle aufgestellt und ich durfte eine Kiste mit aufmachen. Und muss sagen, das war toll. Und da fällt wirklich alles von einem ab, wenn dann man sieht, dass die Pferde aussteigen und da weglaufen. Und dann, ja. Das ist ein unglaubliches Gefühl.
Das kann ich mir vorstellen. Das muss wahnsinnig sein. Und ich könnte mir vorstellen, ich meine, die Tiere liegen dir ja nun wirklich auch am Herzen, dass es dir auch danach keine Ruhe lässt. Das heißt, du weißt schon immer noch, was da gerade passiert und wie es denen geht, oder?
Ja. Wir bekommen auch die Updates von denen. Das ist ganz schön. Wir sind dann im engen Austausch und man freut sich. Also wie gesagt, das letzte Video, das ich gesehen habe, ist auch, sie haben alle zugenommen und machen sich echt gut.
Ist man schon ein bisschen stolz, oder? Wenn man das mitfahren
kann. Auf jeden Fall. Und wie gesagt, man hat ja dann auch immer so seine, doch eine ziemliche Bindung zu den Individuen dann aufgebaut. Das sind alles kleine Charaktere, die sind alle sehr unterschiedlich und das ist schon schön, wenn man dann sieht, was sie machen.
Und krass, was du und deine Kolleginnen und Kollegen sowohl im Tierpark als auch in den Veterinärbehörden, im Prager Zoo, von der ZGF und so weiter geleistet haben, bis es dann soweit war, dass diese Pferde dann ja wirklich in Kasachstan gelandet und auch aus der Kiste wieder raus waren. Also eine Menge Vorbereitung, die da drin steckt. Echt krass. Kostet ja auch alles eine Menge Geld, auch das muss man sagen. Und deswegen interessiert es mich jetzt, warum die Zoos, die ZGF, die lokalen Partner, das überhaupt alles auf sich nehmen. Darüber spreche ich mit meiner nächsten Interviewpartnerin. Und dir danke ich erstmal für dieses spannende Interview, Annette. Dankeschön.
Gerne.
Okay, kurze Zusammenfassung. Wir haben Pferde gezüchtet, einzelne Tiere ausgewählt und sie nach Kasachstan gebracht. Und das auf einer ziemlich abenteuerlichen Reise, wie wir vorhin gehört haben. Es bleibt jedoch eine große Frage und das ist das Warum. Glücklicherweise ist gerade jemand in den ZGF-Büros in Frankfurt zu Besuch, der mir genau das erklären kann. Nämlich Stephanie Ward. Sie ist die ZGF-Koordinatorin für die Altindaler Conservation Initiative. Und ich freue mich sehr, dass sie heute da ist. Hi, Steph.
Hi.
Bevor wir die große Warum-Frage beantworten, lass uns noch mal kurz über das Wo sprechen. Du warst bereits in Kasachstan. Wie sieht es da aus?
It's always a pleasure to go to the steppe. So the place where the horses were released is.
Es ist immer ein Vergnügen, in die Steppe zu fahren. Der Ort, an dem die Pferde freigelassen wurden, ist eine Region namens Altindala. Es ist Teil des Namens unseres Projekts, aber auch der Name eines Naturschutzgebiets, das eingerichtet wurde, um einen Teil der Saiga-Wanderung zu schützen und die Gebiete, in denen diese Antilopen ihre Kälber bekommen. Altindala bedeutet goldene Steppe auf Kasachisch und ist ein sehr abgelegenes Gebiet im Zentrum von Kasachstan. Es handelt sich um eine riesige Region der Eurasischen Steppe, eine Art Trockensteppe, eine Halbwüste. Hier findet man alle möglichen Arten von Steppenbeifuß und buschigem Grasland. Und es gibt auch viele kleine Säugetiere, die hier herumwuseln, Murmeltiere zum Beispiel. Oft sieht man große Adler kreisen und dann ist da noch die Saiga-Antilope. Und dies ist wirklich eines der Hauptgebiete für die Saiga. Die Saiga in diesem Teil Kasachstans steht im Mittelpunkt unserer Arbeit, seit wir 2006 die Altindala Conservation Initiative ins Leben gerufen haben und wir haben sie eingehend untersucht. Wir wissen also eine ganze Menge über diesen Teil der Steppe. Und er ist wirklich abgelegen genug, um den neuen Pferden ein Zuhause zu bieten. Er gehört zu einem Netzwerk aus Schutzgebieten, an dem wir seit Projektbeginn zusammen mit der Regierung arbeiten. Es wurden fast 5 Millionen Hektar neue Schutzgebiete eingerichtet, die in diesem Teil Kasachstans einen sehr sicheren Raum für die Wiederansiedlung neuer Arten bilden.
Da wir gerade von der Saiga-Antilope sprechen, auch die hatten wir ja schon mal im Podcast in der Folge 7, also ganz am Anfang. Manche nennen sie auch die hässlichste Antilope der Welt, aber ich finde die echt mega interessant. Was du da beschreibst, Stephanie, klingt nach einer ziemlich spannenden Landschaft. Und auch die Vorstellung, wieder Przewalski-Pferde auf diesen Steppen grasen zu sehen, ist wunderschön. Aber Schönheit ist jetzt nicht der Grund, warum ihr sie dorthin gebracht habt, oder? Welche Rolle spielen die denn in dieser Region?
It's a really good question. So we started working in Kazakhstan, in this region, just to respond to the plight of the Saiga. So in your episode.
Das ist eine wirklich gute Frage. Wir haben unsere Arbeit in Kasachstan in dieser Region aufgenommen, um auf den Zusammenbruch der Saiga-Population zu reagieren. Darüber habt ihr sicherlich in der Podcast-Folge gesprochen.
Haben wir.
Ja, und die Saigas konnten also die Steppe nicht mehr beweiden. Für Grasland wie die kasachische Steppe ist es aber wirklich sehr wichtig, beweidet zu werden. Wenn die Gräser nicht abgefressen werden, wachsen sie lang und verworren. Die Tiere, die diese Wiesen abweiden, schaffen eine eigene Art Ökosystem. Sie sorgen für Funktionen des Graslands, die ohne Beweidung nicht möglich wären. So können zum Beispiel Vögel, die im Boden nisten müssen, dort nicht nisten, wenn die Gräser zu lang sind. Brände breiten sich rasch aus, wenn man die Gräser wachsen und austrocknen lässt. Es gibt auch eine Menge anderer kleiner Säugetiere, die davon abhängig sind, dass größere Tiere ihnen Zugang zu verschiedenen Ressourcen verschaffen. Mit der wachsenden Saiga-Population hat sich das Ökosystem bereits verändert. Es gibt mehr frisches Gras, es gibt mehr Artenvielfalt. Saigas sind aber sehr wählerisch in dem, was sie fressen. Sie legen Meilen zurück, um dieses spezielle Gras zu finden. Die Pferde sind anders. Sie sind eher Generalisten. Sie mampfen sich einfach durch Unmengen an Gras. Und durch diese Vielfalt an Gräsern verteilen sie auch eine Vielfalt an Samen mit ihrem Dung. So erneuern sie die Steppe. Je mehr Pferde wir haben, desto mehr Steppe können wir regenerieren. Und mit dem Mist kommen auch die Insekten, die dann als Futter für die Vögel dienen. Außerdem graben die Pferde mit ihren starken Hufen im Boden. In heißen Sommern entstehen so kleine Wasserstellen. Und in strengen Wintern legen sie das Gras unterm Schnee frei. Kleinere Tiere nutzen diese Ressourcen mit und können so überleben. Du merkst, bei der Wiederansiedlung der Pferde geht es wirklich nicht nur um Schönheit. Neben den Funktionen im Ökosystem haben die Pferde aber auch eine wirklich wichtige kulturelle und spirituelle Rolle in diesem Teil Kasachstans. Dies ist das uralte Verbreitungsgebiet dieser Tiere und sie sind seit Tausenden von Jahren Teil der kasachischen Nomadenkultur. Es gibt ein kasachisches Wort speziell für dieses Pferd, das zum ersten Mal seit langer Zeit wieder verwendet wird. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus: Katagi. Die Menschen dort beginnen jetzt gerade erst wieder, dieses Wort zu benutzen. Das kasachische Volk hat eine sehr enge Beziehung zu seinen Pferden. Sie sind Pferdehirten, sie essen Pferdefleisch. Sie trinken dieses wunderbare Getränk, eine fermentierte Stutenmilch, die sehr lecker und leicht alkoholisch ist. Man muss also sehr vorsichtig sein. Die Verbindung zu den Pferden ist sehr alt. Man kann in einigen der alten Felsen Pferdeschnitzereien sehen. In dieser Landschaft mit Menschen und Pferden zusammen. Wir bringen also ein Stück Geschichte zurück, sowohl für die Menschen als auch für das Ökosystem.
Das ist irgendwie schön. Wir haben jetzt ein bisschen über die Rolle der Pferde und auch der Saigas gesprochen. Beide haben verschiedene Aufgaben im Ökosystem. Sind das denn die einzigen großen Säugetiere, auf die die ZGF sich fokussiert?
No, so we do have a third large herbivore, which is called the kulan. And this is an Asiatic wild ass, and we've been working with our partner ACBK.
Nein, wir kümmern uns noch um einen dritten großen Pflanzenfresser, den Kulan. Das sind asiatische Wildesel. Seit 2017 arbeiten wir mit unserem Partner ACBK zusammen, um die Kulane ebenfalls in Altindala wieder anzusiedeln. ACBK steht für Association for the Conservation of Biodiversity of Kasachstan. Das Projekt war teilweise eine große Herausforderung. Wir bringen dafür Wildesel aus dem Südosten Kasachstan, aus einem der Nationalparks. Wir haben verschiedene Methoden ausprobiert, mit Hubschraubern, über Land. Und mittlerweile haben wir 10 Kulane in die Steppe entlassen. Ein paar von ihnen haben GPS-Sender und wir verfolgen ihre Bewegungen. Es gab sogar schon 2 Geburten. Die Kulane gehören ebenfalls zu dieser ursprünglichen Gemeinschaft von Pflanzenfressern in dieser Landschaft. Sie waren dort seit den 1930er Jahren ausgestorben. Es gab nur noch ein paar Reste in den südlichen Nationalparks. Auch die Kulane haben ihre ganz eigene Rolle. Sie sind ebenfalls recht groß und sie ziehen weite Strecken. Sie legen jährlich Hunderte von Kilometern zurück. Die Przewalski-Pferde wandern seltener weite Strecken. Aber die Kulane bewegen sich ziemlich weit und verbreiten Samen extrem weit. Gleichzeitig sind sie nicht so wählerisch bei der Futterwahl wie Saigas, fressen aber auch nicht so viel wie die Przewalski-Pferde. Was wir nicht wirklich wissen, ist, wie diese beiden Arten aufeinander reagieren werden. Ein großer Teil unserer Arbeit besteht also darin, herauszufinden, wie diese Tiere sind und welche konkreten Auswirkungen sie auf die Landschaft haben. Viele unserer Annahmen darüber, welche Rolle sie spielen, stammen aus anderen Ländern, aus Studien über diese Arten in anderen Zusammenhängen. Und was wir darüber wissen, wie das Ökosystem der Steppe funktioniert. Aber in Wirklichkeit besteht ein großer Teil unserer Arbeit darin, die Auswirkungen im nächsten Jahrzehnt und darüber hinaus zu überwachen und zu bewerten.
Apropos Wirklichkeit, das klingt alles nach einem erstaunlichen Vorzeigeprojekt. Gab es auf dem Weg dorthin denn auch irgendwelche Hindernisse oder Herausforderungen?
Yeah. I'd say the biggest one that we encountered, really from the Altindala partnership perspective, was our reintroduction center, Alibi. So this is a really important place in the landscape.
Ich würde sagen, die größte Herausforderung war die Zerstörung der Wiederansiedlungsstation in Alibi. Das ist ein wirklich wichtiger Ort in der Landschaft, wenn man sich vorstellt, dass 200 Kilometer in jede Richtung nicht viel los ist. Eine Insel in einem Ozean aus Gras. Das ist diese Feldstation namens Alibi. Und sie wurde 2012 eingerichtet, um Pferde unterzubringen. Aber es gab verschiedene Gründe, warum die Pferde bisher nicht wieder ausgewildert werden konnten. Diese Feldstation ist eine Art Insel für Menschen, die in der Steppe arbeiten. Sie wird von unserem Partner ACBK betrieben. Es gibt Solarpaneele, die Strom zum Aufladen von Geräten liefern. Es gibt Internet, eine Küche, Toiletten, eine Sauna, einen Fernseher und bequeme Sofas. Es ist wirklich ein Ort, an dem die Ranger in der Region mit ihren Familien in Kontakt kommen können, per Telefon und sich miteinander unterhalten können. Ein Ort, an dem Informationen ausgetauscht werden. Wer hat welches Tier in der Landschaft gesehen? Wohin wandern die Saigas? Hat jemand in letzter Zeit einen Kulan gesehen? Es ist ein echter Knotenpunkt für die Leute, die in dieser manchmal recht einsamen Arbeit stecken. Und im März dieses Jahres gab es ein Hochwasser und es war verheerend. Die Schneeschmelze war so gewaltig, dass die Flüsse über die Ufer traten. Und es war ein beeindruckender Anblick, dieses flache Land zu sehen, das einfach komplett unter Wasser steht. Die Schneeschmelze hat die Flüsse über die Ufer treten lassen. Eisschollen und riesige Eisbrocken schwammen durch das, was ein 54 Hektar großes Gehege für die Pferde war. Alle Masten und Zäune waren zerstört. Das Gebäude war komplett überflutet. Die Sonnenkollektoren und die Elektrik waren betroffen. Der Zaun war weggeschwemmt. Das gesamte Baumaterial, das wir mitgebracht hatten, um das Zentrum für die Wiederansiedlung von Pferden auszubessern, war weggespült worden. Die Autos standen unter Wasser. Die Hausmeister, die im Zentrum arbeiten, waren auf dem Dach. Sie wussten nicht, wie sie da runterkommen sollten. Es war ein wirklich erschütternder Moment. Sehr, sehr schwierig. Und das war wirklich kurz, bevor die Pferde kommen sollten. Glücklicherweise konnten die Hausmeister entkommen. Das Wasser ging ein wenig zurück und nach ein paar Tagen gelang es ihnen, ihr Boot zu holen, ein Fischerboot, mit dem sie auf dem nahegelegenen Fluss Fische fingen. Sie konnten sich und die Katze, die in der Station lebt, in Sicherheit bringen. Aber es dauerte Wochen, bevor wir überhaupt einschätzen konnten, wie groß der Schaden war. Unsere Partner von ACBK waren aber unglaublich. Alle Partner haben sich der Herausforderung gestellt und eine Notfinanzierung aufgetrieben, um den Wiederaufbau des Zentrums zu finanzieren. Und das hat funktioniert.
Jetzt hast du gerade Partner erwähnt. Wenn ich nach Alibi zur Auswilderungsstation gehen würde, welche Logos hängen denn da? Wer sind die Beteiligten an dieser ganzen Sache?
So for FZS we have our like large herbivore reintroduction project, which is both the
Also die ZGF betreut das Wiederansiedlungsprojekt für große Pflanzenfresser und das ist wirklich ein Zeugnis für eine solide Partnerschaft von vielen Organisationen. Das Przewalski-Pferdeprojekt wurde von 7 Organisationen geplant und durchgeführt. Der Zoo Prag, die Association for the Conservation of Biodiversity of Kasachstan, die kasachische Forstbehörde, der Tierpark Berlin, der Zoo Nürnberg, Otto Bagi National Park und natürlich die Zoologische Gesellschaft Frankfurt. Zu den Zoos, die verschiedene Teile der Projekte unterstützen, gehören der Zoo Gifskut, der Zoo Helsinki, der Zoo Augsburg, der Zoo Neuwied und der Zoo Kolmården. Alles in allem war dies eine wirklich großartige Zusammenarbeit, die wir ohne diese Partner nicht hätten durchführen können.
Das ist auf jeden Fall ein echt gutes Beispiel für eine sehr, sehr gute Teamarbeit, an der viele Interessengruppen beteiligt sind. Aber das ist auch ziemlich kompliziert, könnte ich mir vorstellen. Was genau ist denn da die Rolle der ZGF?
It's a good question. And I think when you have a very busy, crowded space with a lot of passion and a lot of people wanting to contribute to such an exciting project, it's been a dance at times to find.
Ja, das ist eine gute Frage. Hier kommen viele Organisationen und Menschen mit viel Leidenschaft zusammen, die alle etwas beitragen wollen. Da ist es nicht immer einfach herauszufinden, wo wir als ZGF am meisten bewirken können. Und für mich persönlich ging es darum, das große Ganze zu sehen, was wir in der Landschaft erreichen wollen. Während so viele Leute tief in die Logistik von allem eintauchen, habe ich versucht, zurückzutreten und die langfristige Vision im Blick zu behalten. Die ZGF steht direkt hinter der ACBK und unterstützt jeden Schritt des Weges. Wir leisten eine Menge finanzielle Unterstützung und machen viel Fundraising. Wir bieten eine Art Aufsicht über die Kommunikation und die große Partnerschaftskommunikation, die wir machen. Und wir sind wirklich eine Art langfristige Schulter zum Ausweinen, zur Problemlösung, zum Zusammenhalten einiger der schwierigen Fragen. Ich würde sagen, dass unser Job wirklich in dieser unterstützenden Rolle besteht. Und ich denke, es geht auch darum, dass wir die technischen Fähigkeiten, die wir haben, zusammen mit unserem Tierarzt nutzen, um auch vor Ort zu unterstützen, zumindest bei den Przewalski-Pferden. Bei den Kulanen ist unsere Rolle aktiver. Wir arbeiten mit unseren Kollegen aus Südafrika zusammen, die der ZGF in der Vergangenheit bei Umsiedlungen geholfen haben. In diesem Zusammenhang haben wir den Straßentransport der Esel geplant, was wirklich eine sehr spezifische technische Unterstützung erfordert. Wir bringen also eine Menge Lösungen für den Transport mit und haben zusätzliche Verbindungen zu einigen Veterinärinstituten. Da bekommen wir auch viel Unterstützung vom Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin, wenn es um das Verfolgen der ausgewilderten Kulane geht. Und bei den Saigas lag der Fokus bisher sehr auf der Forschung. Darauf zu verstehen, wie Saigas sich überhaupt bewegen und welche Schutzgebiete wir brauchen. Aber ich denke, dass sich die Situation bei der Saiga-Antilope wirklich ändert. Da die Zahl der Saigas in diesem Jahr auf fast 3 Millionen angestiegen ist, ändert sich auch der Einfluss, den sie auf die Landschaft haben. Und es kommt zu Konflikten mit den Landwirten. Mein Kollege Steffen Suter ist daher Teil einer Expertengruppe, die die Regierung bei der Frage berät, wie in Zukunft mit der Saiga umgegangen werden soll. Unsere Daten helfen, wichtige Fragen zu entscheiden. Wie bekommen wir verlässliche Populationsschätzungen? Wie entscheiden wir, ob und wann Saigas gejagt werden können? Welchen Schaden können sie anrichten? Unsere Rolle verschiebt sich da sehr. Wir wollen die kasachische Regierung dabei unterstützen, den Schutz von Saigas zu fördern, aber auch positive Auswirkungen auf die Lebensbedingungen in den ländlichen Gebieten zu nehmen. Der Präsident besuchte Anfang des Jahres eines der von der Flutkatastrophe betroffenen Dörfer in Zentralkasachstan und entschied, die Pläne für die Jagd auf Saigas vorläufig zu stoppen. Das heißt also, dass sie erst einmal geschützt sind. Aber wir werden mit der Regierung auch darüber sprechen, wie sich die Problematik in Zukunft entwickeln könnte.
Und wenn wir jetzt über die Zukunft sprechen, was sind denn jetzt die nächsten Schritte? Wir haben 7 Pferde zurückgebracht, wir haben ein paar Kulane ausgewildert, die Saiga-Population steigt. Das ist ja eigentlich alles in Ordnung, oder?
Yeah, everything's going in the right direction, for sure. I think plans for the future are more of the same. So, Prague Zoo has...
Ja, es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Ich denke, die Pläne für die Zukunft sind einfach. Mehr davon. Der Prager Zoo hat sich verpflichtet, bis Ende 2028 bis zu 40 Przewalski-Pferde zu transportieren. Und mit dem Kulan werden wir weitermachen, bis wir etwa 100 Tiere in Zentralkasachstan haben. Und das sind die Gründerpopulationen, wie wir es nennen. Es ist ein Prozess. Wir müssen überprüfen, wie sich die Tiere vermehren und wie es um ihr Überleben bestellt ist. Hatten wir einen strengen Winter? Wie hat sich das auf sie ausgewirkt? Es wird also eine Art langfristiger Plan mit all diesen Anpassungen erstellt, um sicherzustellen, dass wir nachhaltige Populationen aufbauen. Die Zusammenarbeit mit den Menschen vor Ort spielt dabei eine große Rolle. Die Kulane und die Przewalski-Pferde haben eine sehr alte Verbindung zu diesem Teil der Welt, aber die Menschen sind moderne Menschen. Die Landnutzung hat sich geändert. Solange die Tiere in Schutzgebieten ausgewildert werden, ist das okay. Aber diese Tiere kennen die Grenzen der Schutzgebiete nicht. Sie werden in Gemeindeland eindringen. Sie wollen Wasser, sie wollen Futter. Es geht also darum, mit den Menschen zusammenzuarbeiten, damit sie die Vorteile dieser Tiere in der Landschaft erkennen und wissen, was es bedeutet, sie dort zu haben. Das ist ein sehr wichtiger Teil unserer künftigen Arbeit. Außerdem müssen wir sicherstellen, dass wir verstehen, wie viele Tiere die Landschaft verträgt. Wir können Altindala nicht einfach mit Tieren fluten. Das erfordert viele weitere Studien und Forschung.
Ihr habt also echt eine unglaubliche Arbeit schon geleistet und es gibt noch eine Menge zu erreichen, auch eine Menge zu arbeiten. Aber ihr habt einen erstaunlichen Schritt gemacht. Erstmal Gratulation an euch alle. Gab es einen Punkt, der dir besonders am Herzen liegt? Eine Art Schlüsselmoment, würde ich jetzt vielleicht mal sagen, an dem ihr euch gesagt habt, okay, wir haben es geschafft.
Lovely question. For me, being remote from the actual arrival of the horses.
So eine schöne Frage. Da ich bei der Ankunft der Pferde nicht vor Ort war, war ich die ganze Zeit über sehr angespannt. Ich wartete auf Neuigkeiten, wartete auf Neuigkeiten, wartete auf Neuigkeiten. Und es war ein wirklich gutes Gefühl, als alles logistisch so ablief, wie es sollte. Die Flugzeuge waren gelandet, die Pferde waren transportiert worden, die Pferde waren angekommen. Aber der Moment, der mich wirklich begeistert hat, war, als ich ein Video von den Pferden sah, wie sie in ihrer neuen Heimat herumliefen und einfach so glücklich und schön und so gut aussahen und wirklich in der Landschaft lebten.
Und das nach 200 Jahren Abwesenheit von dieser Steppe. Was für ein erstaunliches Projekt. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Das war wirklich ein spannendes Interview. Danke.
Thanks, Marco.
Was habe ich heute mitgenommen? Auf jeden Fall, dass die Wiederansiedlung von Przewalski-Pferden eine echte Teamleistung war. Als erstes waren da die Zoos, die diese Tiere über 200 Jahre gezüchtet und die Art damit vor der Ausrottung bewahrt haben. Und die Projekte auch finanziell unterstützen. Die Logistik so einer Auswilderung ist ganz schön aufwendig und wie uns Daniel Rosengren erzählt hat, ist es definitiv kein Sonntagsspaziergang, Pferde von Prag und Berlin in die kasachische Steppe zu fliegen. Aber das alles passiert aus einem guten Grund. Wir brauchen die drei großen Pflanzenfresser, die Przewalski-Pferde, Kulane und Seigerantilopen, damit sie ihre wichtigen Rollen im Ökosystem der Steppe wieder einnehmen können. Die ZGF leistet dabei wichtige technische und finanzielle Unterstützung, bringt die Partner zusammen und ist auch in Kasachstan selbst aktiv und das sogar in der Politik. All das, um nicht nur diese wunderschönen Wildpferde wieder in ihre Heimat zu bringen, sondern auch um dafür zu sorgen, dass Altin Dala das bleibt, was es dem Namen nach ist. Eine goldene Steppe. Wir sind am Ende dieser Folge angekommen. Ich danke dem Tiergarten Berlin und allen anderen Partnern für die Kooperation und meinen InterviewpartnerInnen für ihre Zeit. Außerdem geht noch ein großer Dank an Christoph Besenius und Susanne Ott von der ZGF. Die machen beruflich zwar eigentlich ganz andere Dinge, aber haben uns heute als SynchronsprecherInnen diesmal die deutschen Stimmen von Daniel Rosengren und Stephanie Ward eingesprochen. Ich selbst bin Marco Dinter und wir hören uns sicher das nächste Mal wieder bei Hinter dem Zoo geht's weiter.